ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Wer ihm beruflich viel Erfolg wünschen möchte, der wünscht ihm am besten gute Winde und ruhige See. Beides braucht er, um sein Schiff sicher in den Hafen zu bringen, denn er ist der Kommandant des Segelschulschiffs der deutschen Marine Gorch Fock. Herzlich willkommen, Fregattenkapitän Elmar Bornkessel.
Ja, hallo.
Wie lange halten Sie das eigentlich an Land aus, bis Sie sagen, oh, jetzt muss ich aber wirklich wieder aufs Wasser?
Naja, also die Sehnsucht, zur See zu fahren mit dem Schiff, die ist eigentlich immer da. Wenngleich ich aber auch sagen muss, das, glaube ich, zeichnet einen guten Seemann auf. Wenn man auf See ist, möchte man auch irgendwann wieder nach Hause kommen. Aber das ist schon richtig, wenn man das Schiff im Hafen betrachtet, dann hat man eigentlich immer so ein gewisses Kribbeln, was man verspürt, wo man sagte, es könnte bald auch wieder losgehen.
Was macht einen guten Seefahrer aus? Was muss der vor allem mitbringen, abgesehen davon, dass er vielleicht auch schwimmen könnte?
Ich glaube, ein guter Seefahrer muss offen sein für was Neues. Ein Schiff, wenn es denn über die Weltmeere segelt, bietet jeden Tag im Prinzip neue Erlebnisse, neue Erfahrungen und dessen muss man sich stellen. Also das sind natürlich Dinge, die dazukommen, wie auch Abwesenheiten von zu Hause ertragen können. Man lässt ja nicht nur sein Haus und seine 7 Sachen zu Hause, sondern im Wesentlichen sind es ja Menschen, die zurückbleiben und das muss man gut abkönnen. Und ist nicht immer ganz einfach, aber das letzten Endes gehört zu diesem Beruf auch dazu.
Und über die Seefahrt, das Segeln und das Leben auf dem Wasser reden wir in den kommenden 2 Stunden und auch noch über einiges andere mehr. Und ich freue mich drauf.
HR1.
Genau meins.
Er stammt aus Friedigerode. Das ist ein Ortsteil von Oberaula im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis. Ein kleiner Ort mit 300 Einwohnern, in einem Talkessel am Fuße von Knüll und Eisenberg gelegen, mit dem Hornsbach und dem Eckeröderbach, die friedlich vor sich hinfließen. Mit Meer ist da jedenfalls wenig in der Gegend. Und da ist es schon verwunderlich, dass der Mann, der heute mit der Gorch Fock auf große Fahrt geht, von Hause aus gar kein Küstenkind ist. Elmar Bornkessel, unser Gast im HR1 Talk. Woher kommt diese Liebe zur See?
Die hat sich tatsächlich über die Jahre entwickelt, aber das hat schon mit frühester Kindheit begonnen. Und es sind, glaube ich, viele Puzzleteile, die dann am Ende des Tages dazu geführt haben, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, zur Marine zu gehen und zur See fahren zu wollen. Und die Gorch Fock spielte tatsächlich da eine ganz frühe Rolle als Kind. Erinnere ich mich, habe ich in meinem Kinderzimmer, wie auch immer ich damals da rangekommen bin, ein Poster von der Gorch Fock hängen gehabt, was letzten Endes dann schon mal mich mit Schiffen irgendwo in Verbindung gebracht habe.
Wo kam denn das Poster her?
Das kann ich mir gar nicht mehr genau erklären, wo das herkam, aber es war, glaube ich, Werbematerial, was es von der Bundeswehr damals natürlich auch gab. Und ich komme ja nun aus Nordhessen und in den 80er Jahren muss das dann halt gewesen sein, war ja die Bundeswehr sehr, sehr präsent, einfach noch aufgrund des Ost-West-Konfliktes des Kalten Krieges, war ich also mit Bundeswehr sehr früh konfrontiert, weil man das einfach bei uns tatsächlich in Nordhessen so ist, weil so viele Kasernen einer an der anderen ist und da kommt man über einen Truppenbesuch oder Tag der offenen Tür auch an Poster an. Das hing dann in meinem Kinderzimmer, dieses Poster. Bin dann aber auch als Kind zur Kur an der Nordsee gewesen, habe damals das Meer erstmalig live erleben können und das hat mich schon in gewisser Weise fasziniert. Und dann würde ich sagen, die ergänzenden Puzzleteile waren dann maritime Literatur, ein bisschen Modellbau und dann kam eins zum anderen und über die Jahre hat sich dann eigentlich der Wunsch gefestigt bei mir, zur See fahren zu wollen, aber nicht zivil zur See, sondern eigentlich bei der Bundeswehr. Und da war eigentlich immer auch als großes Ziel, also irgendwann mal auch auf die Gorch Fock zu kommen. Und dann mit meiner Laufbahn, ich bin Offizierenwärter geworden 1995, war das im Prinzip ein Pflichtbaustein, den ich absolvieren musste. Und viele mögen die Gorch Fock-Reise nicht unbedingt, weil sie doch Herausforderungen mit sich bringt. Sie ist durchaus hart, wird zumindest von einigen so empfunden. Mir hat es aber Spaß gemacht und dann habe ich für mich entschieden, ich möchte gerne nochmal auf dieses Schiff zurückgehen als Segeloffizier und dann jeweils diese Phase immer absolviert und habe mich dann eigentlich für den nächsten Schritt entschieden. Und dass ich dann irgendwann Kommandant werden durfte, da musste man mich natürlich dann nicht mehr zweimal fragen.
Das glaube ich. Der Heimathafen der Gorch Fock ist Kiel. Was ist mit der Heimat Hessen?
Ich würde nach wie vor Hessen als meine Heimat bezeichnen, auch wenn ich natürlich jetzt in knapp 30 Jahren Dienstzeit bei der Bundeswehr nur noch selten zu Hause bin, aber trotz alledem in schöner Regelmäßigkeit bin ich gerne zu Hause. Und ich merke das, wenn ich dann die Autobahn runterfahre und Kassel sehe, das ist ja sozusagen als großen ersten Ankerpunkt, wenn man aus dem Norden
Hessen.
Kommt. Ich bin in Hessen und dann sind es dann viele kleine Dinge, die dann letzten Endes das für mich nach wie vor ausmachen, dass ich auch immer hessisches Kulturgut, die Stracke mit in den Norden nehme und dort verteile. Das sind so kleine Sachen, aber ich bin, glaube ich, nach wie vor überzeugter und ja, Hesse, der gerne auch in die Heimat zurückkehrt.
Elmar Bornkessel, Kommandant des Segelschulschiffs Gorch Fock, heute hier in HR1. Man nennt sie auch den weißen Schwan der Ostsee. Und wer sie mit vollgehissten Segeln fahren sieht, der weiß, warum sie diesen Namen trägt. Die Gorchfock, das berühmte Segelschulschiff der deutschen Marine, die in ihren 66 Jahren auf See rund 750.000 Seemeilen zurückgelegt und 180 Häfen angelaufen hat. Emma Bornkessel aus dem nordhessischen Oberaula ist dort seit dem 22. Juli der Kapitän. Herr Bornkessel, ich komme nach Hause. Das haben Sie bei Ihrem Amtsantritt gesagt, denn Sie haben ja in der Vergangenheit schon einige Male mit der Gorchfock zu tun gehabt.
Ja, ich bin 1995 als Offizierenwärter erstmalig auf die Gorchfock gekommen, habe dort meine Kadettenreise absolviert und mir hat es damals sehr gut gefallen, sodass ich dann den Wunsch geäußert habe, tatsächlich auch zurückzukehren, durfte dann später Segeloffizier werden, Divisionsoffizier, das ist also dann die nächste Qualifikationsstufe und war vorher dann noch, bevor ich Kommandant wurde, erster Offizier von 2014 bis 2016, habe damit im Prinzip alle Stufen, die man auf der Gorchfock als Offizier durchlaufen kann, dann auch durchlaufen.
Was ist für Sie das Besondere an diesem Schiff?
Es ist, glaube ich, die pure Seefahrt, die man dort genießen kann, in Verbindung mit dem tollen Auftrag, die jungen Offizieranwärter, den zukünftigen Führungsnachwuchs der Marine prägen zu können, ihnen Seefahrt vermitteln zu dürfen. Das ist, glaube ich, eine tolle Herausforderung. Man hat also die Möglichkeit, wirklich mit jungen Menschen sie in den Anfangstagen ihrer Marinezeit wesentlich mitzuprägen und das macht Spaß. Und Segeln auf einem Großsegler ist tatsächlich ein Erlebnis, was man wahrscheinlich in der heutigen Zeit so nur noch ganz, ganz selten findet, wo Tradition auf der einen Seite, aber auch quasi Abenteuer und spannende Dinge auf der anderen Seite wirklich in perfekter Harmonie miteinander sich zusammenfügen.
Sie waren vorher schon 3 Jahre Kommandant auf herkömmlichen Schiffen der deutschen Marine. Das sind die grauen Schiffe. Warum heißen die so?
Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil einfach die Farbe der Schiffe grau ist oder im Fachterminus Feegrau. Und die Gorchfock unterscheidet sich da allein schon durch ihre Farbe, nämlich die Gorchfock ist ja in weiß gehalten. Und die Voraussetzung, um Kommandant auf der Gorchfock zu werden, ist natürlich, dass man auch auf anderen Schiffen im Prinzip seine Laufbahn absolviert. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin also im Wesentlichen auf Fregatten groß geworden und habe dort eigentlich auch alle Verwendungen vom Jungdecksoffizier über den Operationsoffizier, später Erstoffizier durchlaufen und war dann 3 Jahre lang Kommandant auf der neuen Schiffsklasse, den Fregatten der Klasse 125, durfte dort die Fregatte Nordrhein-Westfalen und dann auch die Fregatte Sachsen-Anhalt führen.
Gorchfock-Kommandant Emma Bornkessel heute unser Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Emma Bornkessel, der seit diesem Sommer Kapitän auf dem deutschen Segelschulschiff Gorchfock ist. Herr Bornkessel, hat das Schiff eigentlich einen Motorantrieb für Notfälle?
Ja, wir haben einen Motor, den wir aber nicht nur für Notfälle benutzen, sondern den nutzen wir ganz regulär, um beim An- und Ablegen, im Prinzip wesentlich ohne Schlepperhilfe, das Schiff aus dem Hafen zu fahren bzw. einzulaufen. Aber auch für Transitfahrten nutzen wir entsprechend unsere Maschine. Das ist auch oftmals notwendig, weil wir natürlich auch Hafenaufenthalte planen müssen, diplomatische Verpflichtungen haben. Und wenn der Wind mal nicht so steht, wie er stehen sollte, beziehungsweise wir nicht unbedingt immer zu 100% segeln, dann nutzen wir den Motor auch als Hilfe. Aber Ziel ist es schon, wenn das Schiff in See ist und mit Offizieranwärtern bestückt ist, dass wir tatsächlich auch die Zeit maximal versuchen unter Segeln voranzukommen.
Wie viel kann so ein Segelschiff ab an Wellengang? Ab wann wird es kritisch?
Ja, das kann man so genau gar nicht sagen, wann es kritisch werden kann, weil es natürlich auch verschiedene Arten von Wellen gibt. Mal sind sie etwas steiler, mal etwas höher, dafür langgezogener, wie in der Biscaya. Aber man muss wissen, dass die Gorchfock ja ein Schiffstyp ist, der in den 30er Jahren designt wurde. Es gab also 3 Schwesterschiffe, die damals bei der Kriegsmarine in Dienst gestellt wurden, unter anderem unser Schwesterschiff, die Gorchfock 1. Und in dieser Zeit ist letzten Endes das gesamte Know-how, was man über Jahrhunderte in der Segelschifffahrt gesammelt hat, im Prinzip eingeflossen. Und man kann, glaube ich, sagen, dass der Gorchfock-Typ wahrscheinlich der sicherste und für schwere See ausgelegte Segelschiffstyp ist, der wahrscheinlich heutzutage auf den Weltmeeren unterwegs ist. Und deshalb würde ich diese Frage gar nicht mit Metern beantworten. Ich kann natürlich sagen, Windstärke 12 stellt für das Schiff im Grundsatz kein Problem dar. Und das haben wir auch in den letzten Jahren oftmals unter Beweis gestellt, dass das Schiff also stärkst im Seegang durchaus gewachsen ist.
Jetzt gibt's Wunschmusik. Abenteuerland von pur mit Erinnerung an die erste Fahrt mit der Gorchfock.
Ja, tatsächlich ist das Lied, was ich immer dann in der Mittagspause damals noch auf einem Discman hörte. Ich glaube, ich habe damals die CD gekauft, das war das erste Lied. Aber weil man einmal immer so müde war in der Mittagspause und das war so nochmal die Chance, weil man ja nachts auf Wache war, nochmal ein paar Minuten die Augen zuzumachen, bin ich tatsächlich über Abenteuerland nie hinausgekommen.
Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine
90 Meter lang, 12 Meter breit, mit insgesamt rund 2000 Quadratmetern Fläche. Das ist der Platz, den sich die Stammbesatzung und die bis zu 140 Lehrgangsteilnehmenden teilen müssen. Denn das Leben auf einem Schiff ist ein Leben in räumlicher Begrenzung. Erst recht, wenn es sich um ein Segelschiff handelt, so wie die Gorch Fock, auf der Elmar Bornkessel der Kommandant ist. Herr Bornkessel, wer schläft denn an Bord eigentlich noch alles in der Hängematte?
Also an Bord schlafen die 140 Lehrgangsteilnehmer plus Teile meiner Stammbesatzung in der Hängematte, einfach aus Platzgründen. Und das ist aber auch Teil letzten Endes des Ausbildungskurriculum, dass man auch harte Lebensbedingungen an Bord durchaus erfahren kann. Also die Enge, mit der man dort konfrontiert wird, schult eigentlich Toleranz. Wer diese 6 bis 8 Wochen Seefahrt und Ausbildungszeit auf der Gorch Fock gut übersteht,
ist sozial kompatibel.
Definitiv. Und derjenige, der vielleicht feststellt, das war nicht so meine Welt, der muss vielleicht dann noch an sich arbeiten. Also von daher ist es ein großer Teil der Besatzung, der tatsächlich in der Hängematte schläft. Allerdings darf man nicht nur die Nachteile, die Enge der Hängematte sehen, sondern muss auch die Vorteile sehen. Und die Vorteile überwiegen, insbesondere wenn wir in See stehen und bei stärkerem Seegang, weil natürlich die Hängematte die Schiffsbewegung ausgleicht. Und der ein oder andere, der mit Seekrankheit zu kämpfen hat, im täglichen Leben an Bord. In der Hängematte ist die Seekrankheit nach wenigen Minuten im Prinzip wie weggeblasen, weil man einfach die Bewegung des Schiffes so nicht mehr mitbekommt, weil das ja durch die Hängematte ausgeglichen wird.
Und muss eigentlich, so wie man das in Filmen immer sieht, bei Ihnen regelmäßig das Deck geschrubbt werden?
Tatsächlich. Das Deck muss in See täglich geschrubbt werden. Letztendlich ist es auch das Deck, würde ich sagen, der größte bewahrenswerte Schatz, den wir tatsächlich derzeit auf dem Schiff haben, der im Rahmen der letzten großen Werftliegezeit neu gekommen ist. Und es gab ja durchaus Diskussionen, ob Teak überhaupt noch verbaut werden darf. Und das Deck, was wir jetzt haben, hat den reinen Teak-Anteil im Vergleich zu den Vorgängerdecks dramatisch reduziert durch neue Techniken aus dem Yachtbau. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass Teak-Deck wahrscheinlich in Zukunft so nie wieder zu bekommen sein wird. Und deshalb müssen wir dieses Deck hegen und pflegen, weil wir wissen, es wird sehr wahrscheinlich so kein zweites geben. Aber man muss auch sagen, die Materialeigenschaften, die Teak mitbringt, sind einfach die besten und tatsächlich diejenigen, die unvergleichbar sind für ein Segelschiff wie die Gorch Fock. Deshalb ist es auch unsere Pflicht, tatsächlich dieses wertvolle, kostbare Deck, könnte fast sagen, das Schiff ist um das Deck gebaut worden, wirklich zu pflegen.
Wirklich in Kurzform, wie sieht so ein typischer Tag für eine Kadettin oder einen Kadett auf der Gorch Fock aus?
Ja, er beginnt relativ früh, je nachdem, wann man Wache hat, aber im Grundsatz mit dem Wecken und der anschließenden Hängemattenmusterung. Das heißt, die Hängematte muss dann abgenommen werden, zusammengerollt werden als kleine Wurst und wird dann an Oberdeck im Prinzip begutachtet durch den Unteroffizier vom Dienst und wird dann anschließend verstaut. Warum machen wir das? Weil der Kadettenschlafraum wiederum Unterrichtsraum ist. Dann geht es weiter mit natürlich der Morgenhygiene, Frühstück und erste Unterrichte, die dann wiederum unterbrochen werden von Seewachen. Also die Kadetten sind nicht nur Schüler, wo sie entsprechende Lerninhalte vermittelt bekommen, sondern segeln gleichzeitig auch das Schiff. Und dieser Wachrhythmus, der geht im Prinzip 24 Stunden, wird dann entsprechend unterbrochen durch die Ausbildungsinhalte. Aber man kann schon sagen, dass man auf eine, ich sag mal, Zeit kommt, wo man in Arbeit ist, mit Ausbildung beschäftigt ist, die 16 Stunden tatsächlich jeden Tag fast überschreitet.
Elmar Bornkessel, der Kommandant der Gorch Fock, über das Leben auf See. Als die Gorch Fock 2015 in die Docks der Bremenhavener Bredow-Werft gebracht worden ist, da konnte noch niemand ahnen, dass die Grundsanierung dieses Schiffs keine Frage von Monaten sein würde, sondern von Jahren und dass sie den Kostenrahmen in einer nie dagewesenen Weise sprengen würde. Elmar Bornkessel, heute Kommandant der Gorch Fock, war damals erster Offizier. Wie war das, dieses Schiff zur Generalüberholung in die Werft zu fahren?
Wir waren eigentlich froh gestimmt, weil wir dachten, es wird eine Werftliegezeit, die nach 6 Monaten beendet ist. Und ich plante eigentlich tatsächlich noch, auch als erster Offizier diese Werft auch wieder verlassen zu können. Es kam, wie wir wissen, ganz anders. Aber im Wesentlichen muss man sagen, wir sind letzten Endes auch Opfer einer kriminellen und korrupten Werft geworden, sodass letzten Endes diese Dinge, die zusammenkamen, im Prinzip die ungünstigste aller Konstellationen waren. Und ich bin dankbar, dass das Schiff tatsächlich dann erhalten werden konnte und die Sanierung abgeschlossen wurde. Und seit 2021 fährt das Schiff jetzt ja wieder im Rahmen der Ausbildung. Und derzeit befinde ich mich tatsächlich ja mit dem Schiff auch in der Werft. Und wir werden es tatsächlich schaffen, diese Werftliegezeit, und das ist für die Marine nicht unbedingt alltäglich, im Kostenrahmen und vor allen Dingen auch zeitgerecht abzuschließen.
Um das noch zu ergänzen, also damals waren das 6 Jahre. Die Kosten sind explodiert von anfangs kalkulierten 10 Millionen auf am Ende 135 Millionen. Wo wurden eigentlich die Kadettinnen und Kadetten in diesen 6 Jahren ausgebildet?
Es gab ganz unterschiedliche Modelle. Also es gab über eine Segelausbildung mit kleineren Booten, die die Marineschule ja sowieso besitzt und die für die Ausbildung genutzt werden konnten, über ein gechartertes Schwesterschiff, die rumänische Mircea, also auch ein Schiff der Gorch-Fock-Klasse, und über die Alexander von Humboldt II, die ja bekannt ist, mit den grünen Segeln auf den Weltmeeren unterwegs ist. Auch die wurde gechartert, wo dann Kadetten ausgebildet werden. Aber keines dieser Alternativ-Ausbildungsprojekte hat letzten Endes den Ausbildungswert der Gorch-Fock auch nur ansatzweise ersetzen können.
Nach dieser ganz langen Zeit, nach diesen 6 Jahren, da musste es dann doch schnell gehen. Es wurde dann durchsaniert, eigentlich sehr konsequent, und einiges auf der Gorch-Fock, das war danach ein bisschen schlichter ausgestattet als vorher. Was denn zum Beispiel?
Der Innenausbau. Man wusste ja, am Ende des Tages wird es eine Kostenobergrenze geben, und der Innenausbau bei Schiffen ist natürlich immer das Letzte, was folgt. Ist im Prinzip nur für wirklich den absoluten Fachmann und diejenigen, die das Schiff von früher kennen, überhaupt erkennbar. Wir müssen immer dankbar sein, dass das Schiff überhaupt jetzt, so wie es wieder unterwegs ist, überhaupt noch existiert. Und von daher gucke ich dem Ganzen also nicht mit Wehmut nach, sondern ich freue mich jeden Tag an dem Schiff, so wie es jetzt da ist.
Gorch-Fock-Kapitän Elmar Bornkessel heute zu Gast im HR1 Talk, der natürlich auch zu finden ist in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Der Fragebogen hier im HR1 Talk jetzt für Elmar Bornkessel, den Kommandanten der Gorch-Fock, funktioniert so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte, ja?
Ja, mache okay. Ich.
Dann geht's los. Mein schönstes Privileg als Kapitän auf einem Segelschiff ist,
dass ich im Grundsatz meinen Tag frei gestalten kann.
Mich bringt's auf die Palme, wenn?
Wenn Dinge, die angesprochen sind, im Prinzip wieder und wieder falsch wiederholt werden.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Ich glaube 2,89 €.
Bereut habe ich,
dass ich in der aktuellen Situation manchmal die Dinge, die eigentlich so schön sind, oftmals zu wenig genieße.
Wasser oder Land?
Wasser.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass alle mitreden können, wohl wissen, dass man manchmal vielleicht bessere Entscheidungen alleine treffen könnte.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mit Markus Krösche.
Weil?
Weil ich ein großer Eintracht Frankfurt-Fan bin. Und ich hätte den einen oder anderen Tipp, wie er vielleicht den Verein noch besser aufstellen könnte.
Die Kieler Woche ist für mich
eine Standardveranstaltung, die wir nichtsdestotrotz, dass es Standard ist, für uns mit größter Liebe eigentlich immer wieder betreiben, weil wir einfach unser Schiff im Prinzip der Öffentlichkeit auch darstellen können.
Einen Seemannsknoten kann ich
ziemlich blind.
Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Zufrieden bin ich erst, wenn?
Wenn alle anderen ebenfalls zufrieden sind und wir im Prinzip auf eine positive und, ich sag mal, vor allen Dingen glückliche Reise zurückblicken können.
Ich habe Angst vor.
Vor Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, aber letzten Endes die Konsequenzen, insbesondere als Kommandant für dieses Schiff, tragen muss.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht,
da stehen die Fachpublikationen Nautik. Links unten stehen eher die Sachbücher, und ich habe tatsächlich über die Jahre hin eigentlich alles, was über die Gorch-Fock jemals veröffentlicht wurde, gesammelt, und die stehen unten links, damit sie eigentlich nicht jedem Dritten sofort ins Auge fallen.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Gorch-Fock Kommandant Elmar Bornkessel. Sie ist das Schiff, auf dem der Führungsnachwuchs der deutschen Marine ausgebildet wird, die Gorch-Fock. Ein Schiff, bei dem sich niemand auf den Komfort eines Motorantriebs verlassen kann, sondern nur auf den Wind, die Segel und die eigene Muskelkraft. Elmar Bornkessel, heute Kommandant und einst schon Kadett auf der Gorch-Fock. Warum werden die angehenden Führungsoffiziere ausgerechnet auf einem Segelschiff angelernt?
Das sind ja die angehenden Führungskräfte der Marine. Und Marine am Ende des Tages, muss man sagen, wird bestimmt durch die Dimension See, durch Seefahrt. Und tatsächlich Offizieren wird an einem frühen Stadium der Ausbildung an Seefahrt heranzuführen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Weil viele kommen ja, wie ich, nicht unbedingt von der Küste und müssen Seefahrt erstmal erleben. Und dann in diesem Ambiente tatsächlich dann mit persönlichen Herausforderungen klarkommen zu müssen, weil wir erwarten ja was von den zukünftigen Führungskräften. Und möchten sie ein bisschen auch letzten Endes auf die Probe stellen, ob sie dem Ganzen auch gewachsen sind. Und ich glaube, in der Gesamtheit dessen, also das maritime Ambiente plus die Herausforderung, Leben auf See, Seefahrt erleben dürfen, die Elemente Wind und Wetter ertragen zu müssen, sind in dieser Kombination tatsächlich einzigartig. Und natürlich dann der ganz wesentliche Aspekt ist, als Einzelperson auf einem Segelschiff bewegt man nichts. Mit wenigen Menschen wird es schwierig, und lediglich das Zusammenarbeiten im Team zeigt letzten Endes, dass man in der Lage ist, dieses Schiff zu segeln. Und wenn man diese Erkenntnis gewinnt, dann hat man schon sehr viel gewonnen.
Ein solcher Ausbildungslehrgang dauert 6 Wochen, und diese Ausbildung gilt als hart. Manche sagen auch zu hart. Wie sehen Sie das?
Die Ausbildung ist hart, weil wir müssen ja gucken. In der Regel kommen junge Schulabsolventen zu uns, die natürlich erstmal aus der Schule kommen und dem wohlbehüteten Elternhaus. Und wir natürlich die jungen Kadetten mit harter Arbeit konfrontieren, mit wenig Schlaf, natürlich der ungewohnten Lebenswelt an Bord eines Segelschiffes. Das macht es natürlich im Erleben hart. Objektiv betrachtet würde ich es nicht als zu hart bezeichnen, sondern es ist genau die Herausforderung, vor die wir eigentlich die jungen Kadetten, also unseren Führungsnachwuchs der Marine, auch stellen wollen.
Was war denn für Sie als Kadett die wichtigste Erkenntnis aus Ihrer Zeit auf der Gorch-Fock?
Man muss sich manchmal auch überwinden. Dinge, die man vielleicht von außen betrachtet, eher ablehnt oder sich selber nicht zutraut. Man stellt fest, so im Team, ich bin ja nicht der Einzige, der das jetzt machen muss, sondern alle anderen kriegen es gefühlt ja auch hin. Dann schaffe ich das auch. Und dann stellt man überraschend fest, man kann es ja. Und diese Momente, die fand ich damals eigentlich für mich wirklich beeindruckend. Dinge, wo man mit Skepsis rangeht, dass man sie einfach doch einfach gut hinbekommt.
Der Mann, der auf der Gorch-Fock ausgebildet worden ist und Sie heute als Kommandant befehligt, Elmar Bornkessel im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Kapitän Elmar Bornkessel, salopp gesagt dem Chef der Gorch-Fock, die wie jedes anständige Segelschiff natürlich eine Galionsfigur hat. Allerdings ist das keine Nixe und es ist auch kein Wassermann, sondern es ist ein Albatros. Herr Bornkessel, warum ausgerechnet ein Albatros?
Ja, Albatros ist ja ein Vogel, der im Südatlantik vorkommt und majestätisch mächtig erscheint. Und ich glaube, das sind auch vielleicht dann Eigenschaften, die man auch mit einem so stolzen Segelschiff wie der Gorch-Fock verbindet. Und da ist der Albatros für uns, glaube ich, auch wirklich eine gute Galionsfigur, mit der wir uns sehr gut identifizieren können.
Es ist auch nicht mehr das Original, sondern es ist, glaube ich, insgesamt schon die 6. Version. Die ersten waren aus Holz. Was war daran so schwierig?
Naja, die Galionsfigur wird natürlich, ich sag mal, starken Belastungen ausgesetzt, weil natürlich bei starkem Seegang wirklich die Wellen immer dagegen peitschen. Und ich selber war 2002 und auch 2003, als wir tatsächlich es geschafft haben, zweimal hintereinander auf Ausbildungsreisen, jeweils im Herbst, die Galionsfigur zu verlieren. Und es gab dann immer wieder neue Künstler, Ingenieure, die sich probiert haben, eine, ich sag mal, pflegeleichtere und widerstandsfähige Galionsfigur zu kreieren. Das hat oftmals nur bedingt geklappt, aber die aktuelle Galionsfigur, die hält jetzt tatsächlich schon einige Jahre und wir sind guter Dinge, dass wir jetzt wirklich die Technik und das Modell gefunden haben, was tatsächlich zukunftsträchtig uns noch durch die Weltmeere die nächsten Jahre bringen wird.
Und hat denn der Albatros einen Namen?
Nee, tatsächlich heißt der Albatros Albatros, ja.
Jetzt gibt's Wunschmusik, Cats in the Cradle. Das ist ein Song, der davon handelt, dass ein Vater nie Zeit hat, sich um seinen Sohn zu kümmern. Ist das so ein bisschen auch das Thema bei Menschen, die zur See fahren?
Ja, also es ist immer mein schlechtes Gewissen. Ich finde es ein tolles Lied, aber es erdet mich doch auch immer, dass es neben meiner beruflichen Karriere und der Seefahrt natürlich auch andere Dinge gibt und da muss man aufpassen, dass man die nicht verliert und deshalb nehme ich das immer als mahnendes Beispiel für mich zur Kenntnis. Ich habe eine Familie und ich habe Kinder und man muss aufpassen, dass man die Zeit, die einem da bleibt, dass man die nicht wirklich zu schnell vergehen lässt.
And the cats in the cradle and the silver spoon, the little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then.
Sie gilt als der Stolz der deutschen Marine und trotzdem ist ihre Geschichte auch von dunklen Kapiteln geprägt. Eines davon ist der Tod der Offiziersanwärterin Sarah Seele, die 2010 im Hafen von Salvador da Bahia aus 27 Metern Höhe auf das Deck gestürzt ist, nachdem sie vorher offenbar einige Male die Takelage hoch und wieder absteigen musste, was allerdings Teil der Ausbildung gewesen ist. Emma Bornkessel, Kommandant der Gorch-Fock, warum muss jemand eigentlich 7-mal ungesichert in die Takelage? Warum war das Teil der Ausbildung damals?
Ja, das Arbeiten an Takelage gehört auf diesem Segelschiff einfach dazu. Wir müssen, um die Segel loszumachen, um die Segel zu setzen, müssen Menschen in die Takelage gehen und diese Segel losmachen. Genauso, wenn die Segel gepackt werden. Von daher ist das Standard bei uns gewesen, schon immer. Und letzten Endes das Aufändern der Takelage im Prinzip zu Beginn einer sogenannten Segelvorausbildung, die wir vor jeder großen Seefahrt, dauert 2 Wochen, auch immer durchführen, soll eigentlich dazu dienen, den Kadetten die Sicherheit zu geben, tatsächlich, wenn das Schiff in See steht, sich dort sicher zu bewegen. Wir haben aus dem Unfall von damals gelernt und unsere Lehren gezogen. Wir machen ein noch intensiveres medizinisches Screening, eine entsprechende Sportausbildung, bevor die Offizieranwärter dann überhaupt an der Marineschule in Flensburg an einem Übungsmast ständig gesichert ihre ersten Gehversuche in der Takelage machen. Das heißt, wenn Kadetten heutzutage zu uns an Bord kommen, haben sie eine sogenannte Enterbefähigung, also haben im Prinzip die Arbeitsschritte, die sie in der Takelage machen müssen, zumindest an einem Übungsmast gesichert schon mal ausgeübt. Und bei uns kommt letzten Endes dann der Punkt dazu, wo man im Wesentlichen beim Aufsteigen der Takelage noch ungesichert ist. Allerdings haben wir tatsächlich jetzt neuralgische Stellen durch Sicherungssysteme gesichert, also das, was tatsächlich Stand der Technik heutzutage ist. Und es gibt keinen Großsegler vergleichbar auf der Welt, der solche Sicherungssysteme hat wie die Gorch Fock aktuell.
Wer sorgt denn eigentlich dafür, dass neben der technischen auch auf der menschlichen Ebene alles einigermaßen gesichert ist auf der Gorch Fock? Ich meine, wir haben Kadettinnen, wir haben Kadetten, wir haben junge Menschen, die sich schon diese 6 Wochen in einer sehr besonderen Situation befinden, wo es vielleicht auch eben mal soziale Spannungen geben kann. Also was für Möglichkeiten, das zu begleiten, haben Sie da?
Ja, wir schiffen immer von der Marineschule, also von der entsendenden Offizierschule der Marine, einen sogenannten Kadettenoffizier mit, der bereits bekannt ist. Allerdings darf man es nicht überbewerten, weil die Hauptaufgabe letzten Endes tragen die Ausbilder tatsächlich an Bord der Gorch Fock. Und das ist meine vornehmste Aufgabe und Pflicht, tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir ein Ausbildungsklima haben, was offen ist, was die Leute motiviert mitzumachen, wo Probleme angesprochen werden. Und wo es eigentlich ja keine Probleme gibt. Wo wir wissen, dass natürlich im zwischenmenschlichen Bereich bei dieser Enge und bei diesen besonderen Herausforderungen es Probleme gibt. Aber es ist meine Aufgabe als Kommandant und dafür trage ich auch die Verantwortung, dass alle Ausbilder sich dieser Rolle auch bewusst sind. Und wir betreiben auch für jeden Ausbilder eine entsprechende psychologische Ausbilderschulung im Vorhinein, sodass wir sagen, zumindest auf der Seite der Voraussetzungen schaffen, sind wir wirklich einen ganz, ganz großen Schritt vorangekommen in den letzten 10 Jahren.
Sagt Gorch Fock-Kommandant Elmar Bornkessel, heute unser Gast im HR1 Talk. 1988 war sie das erste Schiff der Bundesmarine, das in einen israelischen Hafen, damals in Haifa, eingelaufen ist. Die Gorch Fock, das Segelschulschiff, das als weiße Botschafterin auf den Meeren dieser Welt unterwegs ist. Und 2026 geht es auf eine ganz besondere Fahrt über den Atlantik nach New York, um dort am 4. Juli den 250. Unabhängigkeitstag der USA mitzufeiern. Elmar Bornkessel ist der Kommandant, der diese große Reise mit seiner Crew vorbereitet. Wird. Wie macht man sowas? Wie bereitet man sich vor?
Ja, 2026 ist für uns eine tolle Reise, die uns da bevorsteht. Und die Besonderheit für uns seglerisch ist erstmal natürlich die Atlantiküberquerung, weil wir werden diese Atlantiküberquerung natürlich mit einem bestimmten Zeitplan erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir tatsächlich auch die Winde so nutzen, die vorherrschenden Windsysteme, die Passatwinde, um letzten Endes auch über den Atlantik zu kommen und dort natürlich an der Ostküste ein tolles Programm absolvieren mit dem Höhepunkt, wie angesprochen, am 4. Juli in New York einzulaufen. Aber auch die Rückreise letzten Endes stellt uns vor eine tolle seglerische Herausforderung, weil wir dann nämlich im Herbst mit den Atlantikstürmen wieder über den Atlantik zurücksegeln.
Wird es also ein bisschen wilder, ja?
Ja, also man kann im Prinzip diese Reise in 3 wirklich grobe Phasen teilen. Also der Weg über den Atlantik, wo wir gucken müssen, wo sind die Windfelder, die wir benötigen, dann die diplomatischen Verpflichtungen entlang der Ostküste und dann wirklich seglerisch die große Herausforderung, mit wirklichen Sturmtiefs zurechtzukommen. Aber letzten Endes ist das, was auch viele tatsächlich von dem Schiff erwarten, mit dem Schiff auch mal einen richtigen Sturm abreiten.
Und gibt es denn jetzt schon eine Warteliste für die, die gerne als Kadett oder als Kadettin bei dieser Fahrt dabei wären?
Eine Warteliste gibt es nicht, aber es gibt zumindest die positive Nachricht, weil ich oftmals gefragt werde, wer ist denn da eigentlich dabei? Und das Schöne ist eigentlich, diejenigen, die als Kadetten dabei sind, wissen es heutzutage noch nicht, weil es sind die Schulabsolventen des Schuljahrgangs 2025, ja, die dann als junge Offizieranwärter und Offizieranwärterin oder als sonstige Bewerber zur Marine kommen und sagen, ich möchte gerne auf die Gorch Fock. Und die können alle mitfahren.
Sie sind jetzt natürlich erst frisch berufen, Herr Bornkessel. Wie lange möchten Sie gerne, würden Sie gerne als Kommandant mit der Gorch Fock fahren?
Ja, eigentlich ist man für 3 Jahre, wir nennen das bei der Bundeswehr, verfügt. Von daher wäre meine Zeit eigentlich 2027 zu Ende. Aber wo wir wissen, dass natürlich die Gorch Fock 1958 in Dienst gestellt wurde, haben wir natürlich 2028 ein weiteres Jubiläum, was wir feiern möchten. Und ich könnte mir vorstellen, dann nach einer erfolgreichen Wehrpflegezeit 2028 nochmal eine Reise dann im Jubiläumsjahr der Gorch Fock als Kommandant zu absolvieren.
Am Ende, lieber Herr Bornkessel, unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann sein, ein Gedicht, ein Zitat, eine Lebensweisheit, ein persönliches Motto. Das ist Ihnen völlig überlassen.
Ja, als Kommandant habe ich eine große Verantwortung und Ein Satz, der mich immer geprägt hat, auch wenn er recht kurz ist, aber viel Wahrheit enthält: Einsatzfähigkeit und Durchhaltefähigkeit sind immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Und das muss ich mir als Kommandant bewusst machen. Alles, was ich möchte, ist zwar schön, aber ich muss auch immer die Durchhaltefähigkeit meiner Besatzung mit betrachten.
Emma Bornkessel, ich sage vielen Dank und ich wünsche allzeit eine gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Vielen Dank.
Und diesen Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.